das ist okay. Vielen Dank für das Zeugnis. Wir werden heute auch noch vertieft einiges darüber nachdenken. Vittel, bekannt. Weiß jemand, wo das herkommt, das Wasser?
Frankreich.
Ja, genau, Frankreich. Es gibt eine Stadt, die heißt Vittel. Ich möchte jetzt nicht Produkte für Nestle, Werbung für Nestle-Produkte machen. Die Predigt heute habe ich einfach überschrieben mit Vittel. Letztes Jahr ging eine Nachricht in den Medien rum. Nestle, die Stadt, die ist ja ungefähr 220 Kilometer von hier in Frankreich, und Nestle hat ungefähr die Erlaubnis, ungefähr 100.000 Kubikmeter Wasser im Jahr zu pumpen und zu verkaufen. Und wie es immer so ist, die Ressourcen sind natürlich nicht unendlich groß und viel, und man merkt, das Grundwasser, das sinkt um jährlich bis zu 30 Zentimeter. Ja, und was machen? Was macht man so in einer Situation, wenn das Grundwasser weniger wird? Jetzt hat Vittel einen Vorschlag gemacht, dass die Bewohner doch ein bisschen weniger von diesem Wasser nehmen. Die Leute, die dort ansässig sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich nicht auf große Freude gestoßen ist. Zudem hat Nestle überlegt, von einer anderen Stadt, von einem anderen Ort, eine Leitung dahin zu legen, dass die Bewohner doch von diesem Wasser nehmen und nicht von dem Quellwasser. Es war natürlich, das geht gar nicht. Das Wasser, das Nestle nicht produziert hat, das da ist und eigentlich für alle zugänglich sein sollte, sollte man nicht in erster Linie kommerzialisieren, verkaufen, sondern es soll allen zugänglich sein. Jeder sollte doch etwas davon haben und vor allen Dingen auch ja, von diesem guten Quellwasser. Es war natürlich nicht, das ist wahrscheinlich zu schwer.
Nee, das ist nicht richtig.
Also. Dankeschön. Wasser ist das Grundnahrungsmittel Nummer 1. Wir brauchen Wasser. Wasser ist so wichtig. Wir können nicht darauf verzichten. Und um Wasser und nicht um Nestle oder um irgendwelches andere Wasser geht es auch in unserem Predigttext. Und ich lese die Geschichte. Wir haben eingangs gehört aus Johannes Kapitel 3, wo Jesus zu Nikodemus spricht von dem Kreuz. Und wir gehen ein Kapitel weiter in Johannes Kapitel 4. Dort hat Jesus eine Begegnung mit einer Frau und er bietet ihr ein Wasser an. Und zwar macht er es auf eine Art und Weise, von der wir lernen können. Und ich finde, dieser Faden zieht sich heute durch von dem Zeugnis von Zoran, von Monika, die in ein anderes Land gibt, und von diesem Wasser zu erzählen, von dem Zeugnis von Sarah. Wie macht man das? Und passend ist es gerade auch noch, weil wir aus dem Abendmahl kommen. Das bedeutet Vergebung von Schuld, von Sünde. Das bedeutet, die Schuldenfrage ist geklärt. Wir dürfen hinausgehen und anderen Menschen dieses Wasser auch anbieten. Es ist großartig. Ich möchte einfach lesen aus Johannes Kapitel 4. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde von der Reise war, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde, also Mittagssonne, 12 Uhr. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich, etwas zu trinken, der du ein Jude bist? Und ich eine samaritische Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des lebendigen Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus spricht hier in einem doppelten Sinne von Wasser. Und es ist kein Zufall, dass Jesus die Frau gerade beim Wasserschöpfen und nicht bei der Weinlese oder bei der Weinernte anspricht, sondern direkt am Brunnen. Und Jesus benutzt dieses Bild, diese Brücke, und nochmal hingewiesen, Wasser ist elementar wichtig für uns. Wir könnten auf vieles verzichten, aber nicht auf Wasser. Wasser brauchen wir dringend, notwendig. Alle Menschen haben Durst nach diesem Wasser, das Jesus hier anbietet. Nur viele Menschen wissen nicht, wo ist dieses Wasser zu finden. Alle haben Durst danach. Wir sehen das in unterschiedlichen Facetten, dass Menschen suchen, dass Menschen wollen, dass Menschen in verschiedenen Bereichen danach suchen, aber sie wissen nicht genau, wo sie das finden, wo dieses Wasser ist, das den eigenen seelischen Durst stillt. Wenn wir uns mit dieser Situation vertraut machen, in der Jesus hinein diese Worte sagt, so können wir einiges lernen, wie Jesus auf diese Frau zugeht, wie er sie anspricht und wie er dann wirklich diese Brücke schlägt in dahin, was er ihr mitgeben will. Jesus war schon in Galiläa im Norden des Landes gewesen. Er zog runter nach Jerusalem, nach Judäa, hat dort das Passafest gefeiert und ist wieder zurück auf dem Weg in den Norden. In Judäa lesen wir, dass es für ihn dort brenzlig wurde, dass die Pharisäer ihn schon nach dem Leben trachteten. Aber Jesus geht nicht aus Angst weg, er lässt sich nicht von Angst bestimmen, sondern seine Stunde ist noch nicht gekommen. Gerade das Johannesevangelium zeigt immer wieder, dass Jesus nicht getrieben wird von Menschen, dass nicht seine Mutter, wie Hochzeit zu Kana, diejenige ist, die die Initiative ergreift und Jesus nur deshalb Dinge tut, wie wir auch sonst lesen, dass die Jünger ihn drängen, Zeichen und Wunder zu tun. Jesus sagt, nicht euretwegen tue ich das, sondern ich habe vom Vater die Anweisung und das tue ich und das zeige ich euch. Er hielt sich einige Tage in Jerusalem auf und wir lesen unter anderem, dass Jesus sich mit Nikodemus unterhält. Johannes hat sehr viele Reden aufgezeichnet. Und Johannes berichtet gerade von den Leuten, die wir wahrscheinlich am wenigsten vermuten würden, dass sie Interesse an Jesus hätten. Ein Pharisäer. Die sind zwar schon religiös, aber Interesse an Jesus, an seiner Botschaft, das würde man nicht vermuten. Eine Frau, die zu einer komischen Tageszeit an den Brunnen geht. Und dann noch eine Frau, würde man auch nicht vermuten, dass sie so ein Interesse hat, dass sie so zugänglich ist für das Evangelium. Oft sind das die Menschen, wo wir gar nicht vermutet haben, dass sie überhaupt offen sind für Gott. Die sind es gerade, die ansprechbar sind und die diesen Durst verspüren, dass es dort noch mehr gibt. Jesus hielt sich also im Süden auf und er lehrte, und es werden plötzlich mehr zu Jünger, die Jesus nachfolgen, als Johannes es getan hat. Und das gefällt den Pharisäern, den Schriftgelehrten, nicht. Es heißt dann ja auch, Johannes sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das heißt, das Interesse an Jesus ist dann doch irgendwie größer. Und Jesus geht dann wieder in den Norden. Und um zurück nach Galiläa zu gehen, muss Jesus durch ein Gebiet durchgehen, das ist Samarien. Und wir haben gesehen und schon gelesen, die Samariter und die Juden, die um Samarien herum leben, die können sich überhaupt nicht ab. Ein Samariter, das war eigentlich ein unreiner Mensch. Warum? Weiß das jemand? warum diese Feindschaft bestand? Von der Vermischung, genau. Der erste Punkt, den möchte ich hier nennen, Jesus sieht den einzelnen Menschen. Jesus sieht den einzelnen Menschen. Ganz oft verlässt Jesus die großen Massen, um den einzelnen Menschen nachzugehen. Das sehen wir bei Zachäus, das sehen wir auch hier, dass Jesus sieht, dort ist eine Frau am Brunnen in der heißesten Mittagssonne und sie ist offen für das Evangelium. Normalerweise machen die Juden einen großen Bogen, sie gehen unten im Süden über den Jordan, gehen dann durch das Gebiet, das Zehn-Städte-Gebiet oder Dekapolis genannt ist, gehen um Samarien herum, machen einen großen Bogen, um sich nicht zu verunreinigen, und dann gehen sie oben wieder nach Galiläa über den Jordan zurück. Viele Juden haben dieses Gebiet gemieden, Samarien. 722 vor Christus, da wurde Israel belagert, da wurde Israel besiegt, erobert. Und der Assyrerkönig Sargon II., der hat dann viele andere Völker dort angesiedelt. Viele, die sich dort ihre Kolonien aufgebaut haben. Und was natürlich aus dem herausging, was Klaus sagte, die haben sich vermischt. Es gab eine Mischbevölkerung. Man konnte nicht mehr ganz klar sagen, dass man eine reine Abstammung hat, eine jüdische Abstammung. Zwar hielten sehr viele an dem israelitischen Jahwe-Glaube fest und vermischten aber trotzdem sehr oft viele Elemente mit anderen ausländischen Götterglauben. Und somit waren die Samariter für viele einfach unrein gewesen. Es ist nicht der reine Glaube, den sie bewahrt haben. Als die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückgekommen sind, haben sie ja den Tempel und die Stadtmauer und so weiter wieder aufgebaut. Die Samariter, die wollten anfangs mithelfen, durften nicht, weil sie eben nicht dazugehörten. Die Juden lehnten es damals ab, das kann man in Esra nachlesen. Sie haben den Gottesdienst mit dem Götzendienst vermischt und sie waren eben eine Mischbevölkerung. Sie durften nicht mithelfen aufbauen und haben dann den Aufbau gestört, haben ihn bekämpft sogar. Eine große Kluft ist dadurch entstanden zwischen den Samaritern und den Juden. Dann in der Zeit zwischen den Evangelien lesen wir auch, dass ein gewisser jüdischer König Johannes Hyrkan 128 vor Christus das Heiligtum, das die Samariter sich auf dem Berg Gerizim aufgebaut haben, weil sie ja nicht mehr nach Jerusalem kommen durften anzubeten, haben sie sich einen eigenes Heiligtum aufgebaut. Dort haben sie angebetet. Der jüdische König hat irgendwann mal dieses Heiligtum zerstört und es kam wieder zu einem, die Feindschaft, die vertiefte sich noch. Es gab auch blutige Auseinandersetzungen zwischendurch. Und wir sehen auch, als Jesus einmal durch Samarien durchreisen musste, schickt er zwei seiner Jünger und sagt, organisiert uns eine Unterkunft. Die Jünger kommen zurück und sagen, niemand will uns aufnehmen. Was ist dann die Reaktion der Jünger gewesen? Weiß das jemand? Was war die Reaktion? Ich glaube, ich würde genauso reagieren. Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, vernichte sie. Die wollen uns nicht aufnehmen. Einen Reisenden im Orient nicht aufnehmen, das geht gar nicht. Und doch lesen wir in der Bibel, dass ganz oft die Samariter aber diejenigen sind, die für den Glauben ansprechbar sind. Nicht umsonst erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er ist der Barmherzige, wo doch eigentlich von den Juden Barmherzigkeit verlangt wurde. Wir lesen von den 10 Aussätzigen, alle werden gesund, wer kommt zurück? Es ist der eine Samariter. Ganz oft werden die Samariter als Kontrast sozusagen dargestellt. Das, was die Juden nicht tun, das tun die Samariter, die eigentlich die Unreinen als Unreinen gelten, die eine Randgruppe sind, die nicht dazugehören irgendwie. Im Sirach-Buch lesen wir, das ist ein apokryphe Buch, aber das zeigt so ein bisschen so die Einstellung von den Juden, obwohl das dort heißt es, gegen zwei Völker empfindet meine Seele Abscheu. Und das dritte ist kein Volk. Die da sesshaft sind im Gebirge Seir, das sind die Edomiter, und die Philister und das törichte Volk, das zu Sichem wohnt. Das sind die Samariter. Also die Juden, die hatten eine Abscheu gegen die Samariter. Es entstand eine Feindschaft, eine Kluft zwischen ihnen. Es gibt auch heute noch um die 250, 300 Samariter. Und die feiern heute noch auf dem Berge Gerizim ihre Feste. Also sie haben ihre Identität irgendwie geschafft zu bewahren. Und wir sehen, dass es die sind, die ansprechbar sind für das Evangelium. Die aus jüdischer Sicht sozusagen die Unreinen sind. Die sind offen für das Evangelium und die nehmen das Evangelium dann auf. Jesus spricht hier eine Frau alleine an. Nach jüdischer Tradition eine Unmöglichkeit, dass ein jüdischer Mann alleine mit einer Frau sich unterhält. Warum die Jünger jetzt, also wir haben gelesen, die Jünger sind weggegangen, um Essen zu kaufen. Vielleicht hat die Jesus auch bewusst weggeschickt. Ich weiß es nicht, kann man offen lassen. Auf jeden Fall spricht Jesus allein mit einer Frau. Und das heißt, als die Jünger zurückkamen, da wunderten sie sich. Er spricht mit einer Frau alleine. Was macht Jesus hier? Jesus bricht sozusagen gewisse gesellschaftliche Konventionen, gewisse gesellschaftliche Regelungen, weil das Evangelium es wert ist, dass man das Evangelium an den Mann, an die Frau heranträgt. Weil das Evangelium es wert ist. Jesus hat zwar oft provoziert, aber hier macht das Jesus nicht einfach zur Provokation, sondern weil das Evangelium es wert ist, dass die Menschen das bekommen. Und er wusste, diese Frau ist ansprechbar. Ich kann ihr das Evangelium mitgeben. Jesus setzt sich hier auch über menschliche Regelungen hinweg. Und er bricht einige Tabus. Natürlich, wenn man jetzt als Missionar irgendwo in ein Ausland geht, ich denke gerade Japan, gibt es bestimmt auch irgendwelche gesellschaftliche Konventionen, da muss man sich manchmal so ein bisschen dran halten. Aber manchmal ist es auch vielleicht gut, drüber hinwegzugehen, einfach um die Leute mit dem Evangelium zu erreichen. Weil Menschen eine Sehnsucht nach diesem Wasser, nach diesem Evangelium haben. Das Evangelium, das frei macht. Das frei macht von Aberglaube, von Irrglaube, von Dingen, die uns binden, die uns schaden. Jesus ist zwar zuerst zu den Juden gekommen, aber wir sehen auch hier, dass Gott schon damals, auch schon im Alten Testament, immer die Rettung der gesamten Menschheit im Blick hatte. Und wir wissen, dass Jesus immer wieder vorgeworfen wurde, mit den Zöllnern, mit den Sündern, mit den Randgruppen sozusagen sich abzugeben. Und genau die sind es aber, die für das Evangelium oft offener sind. Für Jesus spielt es keine Rolle, wo der Mensch seinen Platz in der Gesellschaft hat. Ob der zu den Gebildeten, zu den Reichen, zu den Adeligen, ob das Flüchtlinge sind. Das Prinzip Gottes, das finden wir auch in Römer 2, Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Bei uns Menschen gibt es das manchmal, dass wir meinen, Sympathie, Antipathie, warum auch immer. Bei Gott gibt es das nicht. Jesus sieht den Einzelnen, er bricht hier sämtliche Tabus und findet einen Zugang zu ihrem Herzen. Und fängt das Gespräch ein. Und hier sehen wir einen zweiten Punkt, Jesus holt die Menschen ab. Jesus holt den Menschen ab, er kommt nicht zu ihr und fängt sofort an, du bist eine Sünderin, du musst dich bekehren und überrollt sie sozusagen, sondern er fängt ein Gespräch an und er fängt mit etwas an, was für sie einfach normal und natürlich ist. Für Jesus Wasser zu schöpfen, das kann jeder, oder? Dazu muss man nicht groß viel was können. Er nimmt den Kontakt auf in der heißesten Sonne und spricht sie wie selbstverständlich an. Gib mir bitte Wasser zu trinken. Und zunächst mal ist Jesus der Bittende. Und ich glaube, so können auch wir Menschen oft Kontakte knüpfen, das muss ich selber auch noch lernen, indem wir Menschen um etwas bitten, um einfach zu zeigen, ich brauche deine Hilfe. Können wir nicht gemeinsam, kannst du mir nicht helfen? Und so entsteht dann das Gespräch. Bei uns ganz aktuell ist das so, ohne dass ich das groß beabsichtigt habe, ist das so, wir wohnen in Marlburg und mit der Nachbarschaft, da muss es sich noch erstmal ergeben. Und da ist jetzt ein Nachbar, den hatte ich noch keinen Kontakt gehabt mit dem. Und ich sehe, sein Garten wird umgestaltet und der hat da so ein paar Steine, wo ich vermutet habe, dass er die wahrscheinlich wegschmeißt. Sahen für mich noch ganz gut aus. Ich dachte, gehst du mal hin, bevor die weggeschmissen werden, fragst den mal. Dann bin ich hin zu seiner Frau, habe gefragt, später kam er auf mich zu und mittlerweile saßen wir schon auf der Terrasse, haben über Gott und die Welt gesprochen und wie so ein Deckel, der sich geöffnet hat und plötzlich ist der Zugang da. Ich habe nur ein paar Steinplatten gebeten. Und hier sehen wir auch Ähnliches, dass Jesus einfach um einen Gefallen bittet. Und es kommt zu dem Gespräch. Und die Frau ist zunächst überrascht, sie hat das nicht erwartet, sie hat wahrscheinlich von Weitem schon gesehen, das ist ein Jude. Der wird mich ignorieren, der wird mich nicht ansprechen, ich bin für ihn uninteressant. Jesus spricht genau sie an und sie ist überrascht. Was, du sprichst mich an, der du ein Jude bist? Sie war offensichtlich in der Lage, ihm zu helfen. Übrigens, unser Nachbar, der hat mir dann nicht nur Steine gebracht, sondern auch große Blechplatten und so weiter. Und er sagt, ich habe noch welche. Und es ist einfach interessant. Und dann habe ich festgestellt, er ist Moslem. Ein Sohn von ihm heißt Isa und ein Sohn heißt Musa. Isa, Musa ist bekannt. Isa ist Jesus im Koran und Musa ist Mose. Und schon klingelt das bei mir. Super Thema, nächstes Mal da einzusteigen. Woher kommen diese Namen? Erzähl mir mal und so weiter. Und so kommt man ins Gespräch. Jesus weckt das Interesse der Frau über alltägliche, über natürliche Dinge. Beim Nikodemus im Kapitel vorher, da konnte Jesus die großen theologischen Fragen anreißen, weil Nikodemus ein Gelehrter war. Würde bei dieser Frau überhaupt nicht funktionieren. Hier bittet Jesus einfach nur um Wasser. Jesus wechselt dann vom physischen Wasser zum geistlichen Wasser. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, der gebe dir lebendiges Wasser. Es gibt mehr als nur dieses physische Wasser. Und jeder Mensch spürt das irgendwie, weiß, dass es da mehr gibt. Dass Jesus sie am Jakobsbrunnen anspricht, ist auch kein Zufall. Jakobsbrunnen, das war ein Erbstück vom Patriarchen, von Jakob. Und sie waren stolz darauf. Das ist das Überbleibsel von Jakob sozusagen. Und das ist gutes Wasser. Das ist ein guter Brunnen. Der sagt uns etwas. Wir haben ihn von Jakob erhalten sozusagen. Und Jesus bietet dir etwas an, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du wieder durstig werden. Wenn du aber das Wasser nimmst, was ich dir gebe, und hier wechselt Jesus vom Bittenden zum Gebenden. Er sagt, jetzt biete ich dir mal etwas an. Ich kann auch schöpfen aus einem gewissen Wasser und das biete ich dir jetzt an. Er bittet die Frau erstmal und dann bietet er was an. Und er bietet hier ewiges Wasser an. In unserer heutigen materialistischen Gesellschaft, wo alles nur streng nach Materie, nach dem Sichtbaren, nach dem Greifbaren entschieden und gehandelt und gelebt wird, hört sich ewiges Leben auch alles irgendwie so ein bisschen fern an. Was bedeutet ewiges Leben? Hört sich für viele nach Märchen, nach Mystik an. Und doch haben sehr viele Menschen Durst gerade nach diesem Leben. Ich habe mal einen Satz gelesen, dort, der sagt, Durst ist der beste Beweis dafür, dass es Wasser gibt, oder? Und Menschen haben Durst. Ich muss jetzt einen Schluck nehmen. Und Menschen haben diesen Durst. Sie suchen in Religion, in Geld, in Ehre, in Karriere, überall suchen Menschen. Und manchmal, wenn sie ausgebrannt sind, wenn sie nicht mehr weiter können und wissen, und dann irgendwie der letzte Schritt ist, doch noch zu Gott zu kommen. Wir können diesen Menschen dieses Wasser anbieten, nicht aus uns selbst heraus, sondern wir sind eine Quelle, durch uns fließt dieses Wasser und wir können es weitergeben. Wir haben also eine hohe, eine wichtige, eine wunderbare Aufgabe. Der dritte Punkt, Jesus hat ein klares Ziel. Jesus wechselt dieses Thema und es scheint, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Plötzlich wechselt er und sagt, bring mir mal deinen Mann. Und da hat er jetzt voll ins Schwarze getroffen. Bring mir mal deinen Mann. Ich lese weiter, Vers 15, spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Erstmal denkt sie einfach nur pragmatisch. Als Frau in der heißesten Hitze rauszugehen, Wasser zu schöpfen, ist mühsam. Da muss es doch was geben, dass ich nicht mehr herkommen muss. Jesus spricht zu ihr, geh her, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Jesus wechselt dieses Thema und er konfrontiert sie mit ihrem Leben. Und das eine mit dem anderen hat sehr wohl viel miteinander zu tun, auch wenn es anfangs nicht so scheint. Warum sagt die Frau, ich habe keinen Mann? Weiß das jemand? Warum sagt sie, ich habe keinen Mann? Und Jesus sagt aber, du hast recht geantwortet, der, den du jetzt hast, offenbar ist sie ja in einer Beziehung, ist nicht dein Mann. Warum sagt sie, ich habe keinen Mann? Nicht verheiratet, ja. Was schließen wir daraus, dass die Frau schon 5 Männer gehabt hat und offenbar schon wieder in einer, womöglich in einer Affäre ist? Weil irgendwie hat sie einen und hat aber doch wieder keinen. Wie gut, bitte? Durst nach Liebe. Und wo hat sie Liebe, wo hat sie diese Stillung ihrer Sehnsucht gesucht? In was? Wahrscheinlich in Beziehungen. Eine Beziehung, der Mann ist zu unromantisch. Zweite Beziehung, der ist zu viel auf Arbeit, der ist weg. Der dritte Beziehung, der Mann, der kriegt den Mund nicht auf, der redet nicht. Vierte Beziehung, da ist noch irgendwas gewesen. Und jetzt ist sie schon wieder in einer Beziehung. Sie hat offenbar in Beziehungen das gesucht, was eigentlich nur Gott geben kann. Und sie ist von einer Beziehung in die nächste gestürzt und hat gemerkt, das ist es auch wieder nicht. Letzten Endes kann nur Gott geben. Wir Menschen sind geschaffen als Gemeinschaftswesen, dass wir Beziehungen wollen. Ein Studienkollege von mir, der ist im Moment mit dem Fahrrad unterwegs. Er ist hier in der Schweiz gestartet und der ist jetzt bis runter nach Israel, Jordanien, allein mit dem Fahrrad. Und in der letzten Nachricht hat er geschrieben, es ist hart, einsam zu sein, alleine zu sein. Wir Menschen sind geschaffen für Gemeinschaft, für Beziehungen. Aber nicht, dass wir aus diesen menschlichen Beziehungen das erwarten, was eigentlich nur Gott geben kann. Nur Gott kann unsere Sehnsucht stillen. Und Jesus sagt, recht hast du, das ist nicht dein Mann, 5 Männer hast du gehabt. Und die haben dir alle nicht geben können, was du dir erhofft hast. Die Frau, ja, merkt, da muss es doch irgendwie mehr geben. Aus diesem Grund ist Jesus da und gibt dir das Evangelium und sagt, hör mal, es gibt ein Wasser, das stillt deinen Durst. Da musst du nicht wieder losrennen und den Nächsten suchen. Und sie hat zu Jesus ja gesagt, ich habe keinen Mann. Vielleicht hat sie gedacht, dieser nette jüdische Mann da. Ich weiß es nicht. Es lässt die Vermutung nahe, dass sie da wieder gedacht hat, vielleicht ist dieser Mann etwas. Vielleicht kann er mir etwas geben. Und tatsächlich, Jesus konnte ihr etwas geben, aber was ganz anderes, als was sie vermutet, was sie erwartet hat. Man merkt hier eine Steigerung in der Frau, bei der Frau in dem Ansehen von Jesus. Erst sagt sie mir, du bittest, er redet sie ganz normal mit du an, plötzlich Herr. Und dann läuft sie in die Stadt und sagt, ob das nicht der, ich sage, dass du ein Prophet bist. Und dann läuft sie später in die Stadt und sagt allen anderen und wird selber plötzlich zu Evangelisten und sagt, da ist einer, der konnte mir alles sagen. Sie merkt, Jesus ist mehr als nur einfach ein gewöhnlicher Mensch. Und sie merkt, dass er der Messias ist, der Messias sein muss. Später, wenn wir die Verse 36 bis Ende lesen. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn. Jesus erklärt das jetzt seinen Jüngern und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Sie wurde plötzlich zu einem Zeugen, zu einem Evangelisten. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb 2 Tage da, und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht nur um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Die Frau, die vielen Blicken ausweichen musste, weil sie in der damaligen Gesellschaft auch nicht als ehrenwert gehalten wurde, schon 5 Männer gehabt. Sie wird plötzlich zum Zeugnis. Und andere Menschen kommen dadurch zum Glauben. Gott möchte jeden Einzelnen gebrauchen. Und wie gesagt, wenn es nur Bibellesen ist, und ich muss jetzt gerade dran denken, ich weiß jetzt nicht, wie aus Waldfriedlingen, der aus Albanien kommt ursprünglich. Nein? Jüngerer. Mit Brille. Bitte? Ja, kann sein. Ja, genau. Ein Erlebnis hatte ich mit ihm. Wir sind McDonald's, Lörrach, und ich sehe, dort liest jemand die Bibel. Und ich sehe, und das kommt mir bekannt vor, diese Aufteilung, 2 Spalten und so weiter, das ist nicht ein Roman oder so, sondern das muss irgendwie, ich kannte ihn überhaupt nicht, nie gesehen. Ich habe mich zu ihm an den Tisch gesetzt, ich sage, was liest du denn da? Ich sage, die Bibel. Ich kann nicht so gut Deutsch, aber das ist meine Art, Zeugnis zu geben. Und zumindest ich habe ihn angesprochen, vielleicht auch noch andere, ich weiß es nicht. Aber wir können in einer Art und Weise von diesem Wasser weitergeben, und Gott möchte da wirklich jeden gebrauchen. Wir können uns auch gebrauchen lassen, und ich finde, das ist immer wieder so phänomenal bei Gott. Er möchte jeden gebrauchen lassen, jeden gebrauchen. Auch wenn ich mich manchmal sehe, wie fehlerhaft und wie mir manchmal die Worte fehlen, wie mir manchmal der Durchblick fehlt. Aber Gott sagt, am richtigen Platz, da möchte ich dich gebrauchen und du kannst das. Und ich wünsche einfach für euch als Gemeinde, für jeden persönlich, dass wir dieses Lebenswasser weitergeben. Dass wir uns wie ganz natürlich, selbstverständlich zu den Leuten hingehen und einfach ins Gespräch kommen, wie auch immer. Ich bin fest überzeugt, Gott wird uns Kreativität und Weisheit geben, dass wir das Gespräch anfangen und ganz natürlich offen sagen, es gibt ein Wasser. Da brauchst du nie wieder durstig zu werden. Lass uns das mitnehmen. Man könnte hier natürlich viel mehr von dieser Begebenheit sprechen, aber das sind so die 3 Punkte, die mir diesmal wichtig geworden sind. Wir sehen, Jesus sieht den einzelnen Menschen. Es geht nicht darum, die Massen zu begeistern, sondern einen Menschen. Wir sehen, dass Jesus die Menschen abholt, dass er sie anspricht, dass er sie wahrnimmt. Und wir sehen, dass Jesus auch ein ganz klares Ziel hat. Unser Ziel ist, wenn wir morgen früh aufstehen, Montag, neue Woche, vielleicht, dass wir ein kurzes Gebet sagen, hey Jesus, ich möchte vielleicht einmal Zeugnis in dieser Woche geben. Gib mir doch die Möglichkeit, irgendwie, ich weiß nicht wie. Wir werden nicht jeden Tag ein Zeugnis geben können, aber vielleicht einmal in der Woche. Und dass wir dieses Ziel irgendwie im Hinterkopf verfolgen. Und ich bereite mich jetzt schon vor auf das Gespräch mit meinem Nachbarn. Ein Akademiker, Es wird spannend werden, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Aber es ist irgendwie ein Ziel da, ich möchte den Menschen von Jesus weitersagen. Ich möchte dieses Lebenswasser weiter fließen lassen. Und ich wünsche euch Gottes Segen auch, dass ihr das auch tut. Ich schlage vor, dass wir vielleicht noch eine offene Gebetsgemeinschaft machen. Wer beten möchte, lade ich herzlich dazu ein. Ich würde dann mit dem Gebet abschließen.